Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Morgen um 11 Uhr werden in Deutschland die Sirenen zu hören sein. Was dahinter steckt, erfahren Sie jetzt bei Deutschland heute. Sollen wir in Zeiten der Corona-Pandemie unsere Kinder gegen Influenza impfen lassen? Eine Impfpflicht dazu gibt es zumindest derzeit noch nicht in Deutschland, lediglich Empfehlungen. Was Kinderärzte und Eltern davon halten, dazu ebenfalls mehr in dieser Sendung. Und am Berliner Flughafen BER wird derzeit für die bevorstehende Öffnung geprobt. Wir waren dabei. Diese Themen jetzt bei Deutschland heute. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Sabine Schmidt. Erschrecken Sie bitte nicht, dieses Geräusch ist unverkennbar eine Sirene, die Sie morgen in Ihrer Umgebung hören werden, deutschlandweit. Grund zur Sorge besteht derzeit nicht, sondern es ist ein Probealarm, ein Test. Deutschland übt morgen für den Notfall. Meine Kollegin Antran hat heute Vormittag in Köln mal nachgefragt, wissen Sie, was Deutschlands erster Warntag überhaupt ist?
Der Deutsche Warentag? Nee, noch nie von gehört, ehrlich gesagt.
Fällt mir gerade nichts ein, tatsächlich.
Also ich denke mal, dass es um was Dramatisches geht, da es ja schon im Wort mit drin ist. Es geht um eine Warnung, wo man aufpassen muss oder vorsichtig sein muss.
Ich habe gelesen, dass es deutschlandweit diesen Warntag gibt und dass er wieder neu eingeführt wird. Es war ja früher die Regelmäßigkeit. Gerade in Zeiten des Kalten Krieges. Viele alte Leute sind das auch gewohnt, gerade die auf den Dörfern, die kennen das, wegen Feuerwache etc.
Ach ja, das ist im Fernsehen gesagt worden, da werden alle Sirenen, die werden ausprobiert. Ich sag ja, ich bin jetzt 88. Ich kenne das noch mit den Sirenen, dass die immer so ausprobiert wurden.
Sie, die uns jetzt zuhören, werden dann morgen um 11 Uhr hoffentlich nicht erschrecken, wenn Sie die Sirenen hören. Was genau mit Deutschlands erstem Warntag bezweckt werden soll, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Unger, dem Präsidenten des BKK, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Sitz in Bonn. Herr Unger, morgen ist es ein Test, aber wenn dieses Geräusch künftig zu hören sein wird, was ist dann passiert?
Also dieser Probealarm dient dazu, darauf hinzuweisen, dass wir mit allen möglichen Warnendgeräten die Bevölkerung in einer Gefahrenlage warnen und informieren wollen. Das können eben Sirenen sein, aber es können auch Warn-Apps sein oder Rundfunkdurchsagen. Dann liegt eben eine echte Gefahrenlage vor. Es können ganz unterschiedliche Szenarien sein, von einem Hochwasserereignis über eine Gefahrstoffwolke bis hin eben auch zu Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen. Immer dann, wenn es darum geht, Menschen schnell zu warnen, sie zu informieren, damit sie Hilfe suchen können, Schutz suchen können.
Jetzt habe ich die Sirene gehört. Wie soll ich mich denn dann verhalten?
Also es hängt natürlich jetzt ab von dem jeweiligen Szenario. Verbunden beispielsweise mit unserer Warn-App Nina, ja schon allgemeine Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung aufgelistet, was man in Vorbereitung einer Krise, einer Katastrophe machen sollte. Das ist das Thema Bevorratung. Das ist aber auch beispielsweise die Frage, wie kann ich noch kommunizieren, Informationen haben. Deshalb raten wir ja dazu, auch für den Fall eines Stromausfalls ein Radio mit Batteriebetrieb zu haben. So, das sind sozusagen die allgemeinen Vorbereitungsmaßnahmen, die wir jedem hier anraten. In einer konkreten Katastrophenkrisenlage, bei einem Unglücksfall, kommt es darauf an, konkrete Handlungsempfehlungen den Menschen auch schnell noch zugänglich zu machen. Deshalb eben über Rundfunk und Fernsehen entsprechende Informationen. Die Sirene bedeutet ja nur, Achtung, macht jetzt das Radio an, weil ansonsten sie ja vergleichsweise wenige Informationen transportiert. Oder man hat eben die Warn-App, die nicht nur weg, sondern auch tatsächlich Handlungsempfehlungen unmittelbar von der jeweiligen Leitstelle, von der Stelle, die die Warnung aussendet, mit verbreiten kann. Dann müssen sie sich nach diesen Handlungsempfehlungen richten, Fenster und Türen schließen oder den Bereich verlassen, also Evakuierungen. Oder. Das hängt, wie gesagt, vom jeweiligen Ereignis ab.
Morgen soll der Probealarm deutschlandweit zu hören sein. Aber wie ich das im Vorfeld mitbekommen habe, machen nicht alle Regionen mit. Warum nicht?
Also es gibt viele Regionen, Städte, Länder, die haben die Sirenen abgebaut. Wir hatten zum Ende des Kalten Krieges in der alten Bundesrepublik 86.000 Sirenen. Heute sind das noch 32.000 nach unserer letzten Zählung ungefähr. Viele Bereiche haben eben diese Systeme abgebaut, setzen auf andere Möglichkeiten. Wir als Bund versuchen mit unseren Mitteln die Bevölkerung in der gesamten Republik zu erreichen, müssen aber auf die Warnmittel setzen, die eben im kommunalen Bereich in den Ländern vorhanden sind. Der Warntag dient eben auch dazu, zu überprüfen, wie groß die Reichweite tatsächlich ist und ob wir aus den Erfahrungen dieses Warntages, und es sollen ja noch weitere Folgen, Schlussfolgerungen ziehen müssen, die dann bedeuten, dass wir an bestimmten Stellen nachrüsten müssen oder wieder etwas Neues aufbauen müssen.
Deutschland übt morgen für den Notfall. Um 11 Uhr werden Sie die Sirenen hören, um 11.20 Uhr folgt dann die Entwarnung. Hintergrundinformationen dazu waren das von Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Suche nach einem Corona-Impfstoff läuft weltweit auf Hochtouren. Viele erhoffen sich davon ein Ende der Pandemie. Es gibt aber auch noch ein anderes Impfthema, was gerade diskutiert wird, die Influenza-Impfung. Die Herbstzeit ist gefühlt schon angebrochen und damit auch die Grippesaison. Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, sich gegen eine Influenza impfen zu lassen und seine Kinder gleich mit. Doch es gibt auch Kinderärzte und vor allen Dingen Eltern, die davon nicht viel halten. Vivian Leue mit Reaktionen und Meinungen aus Nordrhein-Westfalen.
Es ist eh sehr viel Impfung.
Und ich glaube, dazwischen jetzt noch eine zu. Nee, ich warte jetzt erstmal die Vierfachimpfung ab.
Also ich hatte das jetzt tatsächlich auch vor.
Ja, ich auch. Ja.
Also ich mach's nicht. Ich finde, die werden viel geimpft. Wenn man schon zum Kinderarzt reingeht, weint sie schon, weil sie weiß, sie bekommt eine Impfung.
Stimmungsbild unter Eltern von Kindergartenkindern auf einem Spielplatz in Düsseldorf gestern Nachmittag. Die Aufforderung von Kinder- und Jugendärzten, den Nachwuchs in diesem Jahr gegen Grippe, also Influenza, impfen zu lassen, hat zu Unsicherheit geführt, berichtet Kinderärztin Christiane Thiele aus Viersen am Niederrhein.
Die letzte Woche eigentlich kamen die Fragen, viele Anrufe oder auch hier im Rahmen von Vorstellungen. Wir haben das noch nie machen lassen. Wie ist das denn? Wir haben das jetzt gehört. Sollen wir das tun? Empfehlen Sie mir das?
Thiele, die auch Vorsitzende der Region Nordrhein im Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte ist, hat auf solche Fragen stets eine klare Antwort.
Wir haben immer schon als Kinder- und Jugendärzte empfohlen, alle zu impfen. Da hat sich auch überhaupt nichts dran geändert.
Denn Kinder erkranken zwar meist nicht schwer an der Influenza, aber sie können trotzdem andere Menschen, zum Beispiel aus Risikogruppen, gefährden.
Und bei der Influenza ist es eben anders als bei Covid-19 so, dass da Kinder deutlich das Virus ausscheiden und eben auch andere Menschen anstecken können.
Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, vom Robert-Koch-Institut in Berlin empfiehlt die Grippeschutzimpfung aber nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Für Personen ab 60, für manche Schwangere oder Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Außerdem ist es laut STIKO sinnvoll, diejenigen zu impfen, die ein erhöhtes berufliches Ansteckungsrisiko haben, also medizinisches Personal oder Menschen, die hohem Publikumsverkehr ausgesetzt sind. Dazu zählen nach Ansicht von Kinderärztin Thiele allerdings auch Kinder.
Der Beruf Kindergartenkind und der Beruf Schüler oder Schülerin, der ist nichts anderes als ein Beruf, der mit ganz vielen Menschen Kontakt einherbringt.
Die STIKO bleibt aber auch in der Corona-Pandemie dabei. Um mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen von aktuell 25 Millionen Impfdosen in Deutschland den größten Effekt zu erzielen und damit auch das Gesundheitssystem zu entlasten, sollten vor allem die Risikogruppen geimpft werden. Ähnlich wird es Kinderärztin Thiele handhaben.
Wenn jetzt der Impfstoff wirklich knapp werden sollte, würde ich dann erstmal für die Chroniker diese Dosen zurücklegen. Und wenn ich genügend Impfstoff habe, dann alle impfen. Wir haben ja genügend Zeit. Normalerweise kommt ja auch die Influenza nicht vor Dezember, häufig sogar erst im neuen Jahr hierher. Und dann sieht man ja ganz gut, wie weit wir damit kommen.
Diese Mutter aus Viersen holt gerade ihre Kinder von der Grundschule ab. Sie hat ein Kind, das häufiger Probleme mit den Bronchien hat und erzählt,
dass unser Sohn letztes Jahr Grippe geimpft wurde und danach krank war und wir deswegen davon Abstand nehmen.
Alle Kinder einfach so impfen, davon hält sie nichts.
Da wir uns jetzt ja alle mit den AHA-Regeln ja auch gut schützen und die Grippewelle ja angeblich dann gar nicht so heftig werden kann, muss ich sagen, halte ich so diese Schrauben, an denen man da dreht, manchmal für ein bisschen gegensinnig.
In der Praxis von Christiane Thiele war die Grippeimpfquote in den vergangenen Jahren tatsächlich auch eher gering.
Ich denke mal so irgendwo 10-20% mehr werden das nicht gewesen sein. Es hängt auch davon ab, in welcher Krankenkasse Sie sind.
Da die Grippeschutzimpfung eben nicht für alle empfohlen ist, wird sie auch nicht automatisch für alle Versicherten bezahlt. Nur manche Krankenkassen übernehmen die Impfung auch für Nicht-Risikopatienten. Thiele wünscht sich hier ein Umdenken.
Für dieses Jahr wurschteln wir uns weiter durch und hoffen, dass der Impfstoff reicht. Und der Wunsch aber für nächstes Jahr ist ganz unabhängig von Corona eine Empfehlung, Grippeimpfung für alle. Und das auch möglichst jetzt bald schon politisch so geäußert.
So könnten die Impfquoten dann für die nächste Grippesaison tatsächlich gesteigert werden.
Kannst du dich noch an die Bauphase vom BER erinnern? Ja, du meinst die Zeit, in der ich Jura studiert, zwei Kinder großgezogen und danach 5 Jahre auf dem Mars gelebt habe.
Wenn man sich über ein Bauprojekt in den vergangenen Jahren lustig gemacht hat, dann war es der Berliner Flughafen BER. Am 31. Oktober soll es tatsächlich soweit sein, da wird der Flughafen offiziell eröffnet. Noch halten die Betreiber an diesem Datum fest. Gut, es hat sich mal eben um 9 Jahre verzögert. Schwamm drüber oder besser gesagt auch jede Menge Geld. Die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind derzeit gar nicht so stark ausgelastet, nur zu einem Viertel aufgrund der Corona-Pandemie. Dass der Ansturm auf den neuen Berliner Flughafen nicht gleich so heftig sein wird, könnte zumindest den Start mit den Passagieren erleichtern. Damit nach der Eröffnung alles reibungslos abläuft, wird derzeit schon ordentlich geübt. Claudia van Laak war für uns bei solch einem Probebetrieb dabei.
Im Namen des Flughafens erstmal recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit mitgebracht haben, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich kann Ihnen versprechen, es wird ein spannender Tag für Sie und natürlich auch für uns.
Sie tragen eine neongrüne Weste, einen Mundschutz, auf dem Rücken einen grauen Rucksack mit Kaffeebecher, Schlüsselanhänger, Chip für den Gepäckwagen, Schokoriegel und einer Regieanweisung. 400 Komparsen wollen den BER erkunden. Sie haben an diesem Tag 2 Flüge zu absolvieren, mit einigen Hindernissen.
Ich bin jetzt Romy Snow, fliege nach Kutaisi mit Wizz Air um 13.15 Uhr. Meine Flugnummer ist W69999. Und ich bin ein Taschendieb.
Es geht nach Rom. Und wir müssen jetzt noch das Sondergepäck holen.
Ich bin Jäger.
7.950 Gepäckstücke kommen zum Einsatz. Darunter auch Surfbretter, eine Stabhochsprungstange, ein Hundekorb. Ganz wie im richtigen Leben. Die Komparsinnen und Komparsen fahren die neue, nicht quietschende Rolltreppe nach oben, zücken ihr Handy.
Auf jeden Fall erstmal ein guter erster Eindruck.
Das Terminal Licht durchflutet. Der Fußboden mit Jura-Kalk-Sandsteinplatten belegt, Nussbaumfurnier an den Wänden und den Check-in-Inseln. Roland Böhm, verantwortlich für den Probebetrieb, gefällt es auch.
Das ist eine unheimlich warme und gemütliche Stimmung. Also mir gefällt es persönlich von der Aufenthaltsqualität. Ich denke, es ist auch ein guter Gegensatz zu den anderen Flughäfen in Deutschland, die ja ein bisschen kühler wirken. So ein bisschen so das Wohnzimmer, wo man sich gerne aufhält und vielleicht weniger der Flur.
Roland Böhm kann allerdings auch nicht verhehlen, dass der BER ein bisschen von gestern ist. Vor mehr als 20 Jahren wurde er bereits geplant. Ohne Ladestationen für Handys, ohne Körperscanner, ohne die Möglichkeit für Fluggäste selber einzuchecken. All das wird jetzt nachgerüstet, verspricht Böhm, der tatsächlich schon seit 13 Jahren für die Inbetriebnahme verantwortlich ist. Jetzt endlich sieht er sich am Ziel. Das Wichtigste?
Die Mitarbeiter, die jetzt hier arbeiten, die müssen Selbstvertrauen bekommen. Die müssen hier hinkommen und ein Gefühl haben, das, was hier am ersten Tag von mir erwartet wird, wenn die Passagiere da sind, das kann ich. Ich weiß, wie das alles funktioniert und ich komme gerne hierher. Das ist eigentlich unser Nummer-1-Ziel, weil wenn die Mitarbeiter wissen, was sie hier tun, dann kommen sie auch mit Schwierigkeiten klar.
Können Sie mir helfen, bitte?
Sie haben einen Flug, ja?
Ja, ich will nach Georgien, Kuidasi.
Jawohl. Einmal bitte zu Bravo 40.
Welche Richtung?
Ja, in der Richtung, geradeaus und dann immer geradeaus und dann geht es nochmal um die Ecke.
Bravo 40 um die Ecke, das war eine gute Auskunft. Besten Dank.
Nach Check-in und Sicherheitskontrolle stehen die Komparsen jetzt vor den Monitoren, suchen ihr Abfluggate.
Wenn Sie jetzt das Gate A38 suchen, um nach Grenoble zu fliegen, wo müssen Sie lang gehen?
Dann laufe ich nach links, weil da steht A02 bis 38.
Richtig. Laufen Sie nach oben oder geradeaus?
Ich laufe geradeaus.
Genau. Und einige Gäste verirren sich aber bereits hier.
Suboptimal, weiß Terminal-Managerin Kathi Krüger. Die Schrift auf den Monitoren zu klein. Die Wegmarkierungen nicht eindeutig genug. Ein provisorisches Transparent mit großen, dicken Pfeilen soll Abhilfe schaffen.
Und da hat uns der Komparsenprobebetrieb in den letzten Wochen schon extrem geholfen, noch mal bessere Erkenntnisse zu bekommen. Wir haben das ja quasi vorab in der Theorie sauber geplant und sehen dann trotzdem, alles, was wir uns theoretisch überlegt haben, passt aus Sicht des Passagiers noch nicht so ganz komplett.
Danke.
Danke.
Ja, ich bin ein bisschen spät, aber weil hier steht es, dass Gate 22 ist und ich habe mich ein bisschen verlochen, aber ich hoffe, dass ich komme zur Zeit.
Einfach die Treppe runtergehen, da geht's dann nach Rom zumindest noch ein kleines Stückchen.
In letzter Sekunde passiert diese Komparsin die Kontrolle am Gate, eilt die Treppe hinunter und steigt, nein, nicht ins Flugzeug, in einen Bus, der sie wieder an den Eingang bringt. Die Erfahrungen der BER-Tester gemischt.
Der hat gut geklappt. Ein bisschen lange Wartezeiten am Check-in-Schalter und verwunderlicherweise keine Anzeige, als ich die Rolltreppe hochgekommen bin, wo ich hin muss. Aber ansonsten war alles gut ausgeschaltet und einfach zu finden.
Diese weiten Strecken und waren einfach zu wenig Laufbänder. Die beiden Laufbänder, ja, gerade so für Ältere. Ich bin ja auch nicht mehr diese junge Generation. Und wenn ich mir vorstelle, da sind noch ältere Leute, die ja auch mal fliegen, die schaffen die weiten Wege definitiv nicht.
Je näher der Tag der Inbetriebnahme rückt, umso komplexer werden die Drehbücher für den Probebetrieb. Diesmal mit dabei ein Verkehrsunfall auf dem Vorfeld. Am Boden liegt ein blutüberströmter Mann. Krankenwagen und Feuerwehr lassen auf sich warten. Was ist los?
Bis jetzt wissen wir das noch nicht ganz genau. Da müssen wir erst rausfinden, wo der Fehler lag.
Noch gute 7 Wochen bis zum 31. Oktober, dem Tag der Wahrheit. Der BER eröffnet ohne große Party. Bis dahin ist noch einiges zu tun.
Stress und Mobbing wegen Corona. Das wird jetzt ein Thema der folgenden Sendung sein, Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Ich bin Sabine Schmidt, darf mich an dieser Stelle hier aus dem Studio verabschieden. Deutschland heute, so hieß diese Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Mittwoch.